Urlaub in Malaysia gebucht. Sie haben sich sehr gefreut auf diese Reise dorthin. Viel Meer zum Schwimmen, schönes Ambiente zum Ausruhen. Und als Sie dort im Reisebüro sind und die Reise ausgedruckt bekommen, dann stellen Sie fest, die Ankunftszeit dort unten ist schon in den Sabbat hineingegangen. Es war wohl nicht so viel, aber sie sagten sich, das muss nicht sein. Warum sollen wir am Sabbat reisen? Und so haben sie gebeten, ob sie nicht eine andere Reise dorthin, also zur anderen Zeit, buchen können. Das war jetzt dann ein anderes Hotel. Und das ist gegangen, ist ein bisschen später gewesen. Und dann sind sie dorthin geflogen. Einige Zeit später wussten sie, warum das so passiert ist. Es war genau damals zu der Zeit, wo der große Tsunami war. Und es war das Hotel, was eigentlich weggeschwemmt worden ist. Sie hätten ihr Leben verloren, wenn sie das so gebucht hätten wie vorher, wie geplant war. Das mit dem Sabbat ist schon eine interessante Herausforderung. Manchmal nehmen wir das heute gar nicht mehr so ernst, nicht wahr? Wir haben gerade heute Morgen gehört, der Auszug aus Ägypten war eine sehr spannende Zeit damals. Die Israeliten wurden vorbereitet, sehr intensiv vorbereitet durch Mose, vorbereitet von Gott. Er hat Plagen geschickt und sie waren dann bereit, auszuziehen, sind auch ausgezogen und sind dann gleich ans Meer gekommen und mussten durch das Meer gehen. Aber sie hatten natürlich eine Menge Probleme. Sie hatten in der großen, langen Zeit, die sie in Ägypten waren, vieles vergessen. Vieles war nicht mehr präsent. Und Gott musste suchen, wie kann ich das Volk wieder heranführen an das, was meine Gesetze, meine Gebote sind. Und wenn wir überlegen, die Bibel sagt sogar noch ein Hinweis in Offenbarung 18, Vers 4. Ihr kennt diesen Aufruf ja auch, den Gott macht. Vielleicht sollten wir ihn kurz lesen. Offenbarung 18, Vers 4, wo Gott sagt, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Und Gott spricht hier von Auszug aus Babylon. Und Gott sagt, da werden eine Menge Leute noch kommen, die in Babylon sind und werden hinzugefügt werden zum Volk Gottes. Und wenn wir die Information noch dazu nehmen, die wir aus der Prophetie haben, aus der Feder von Ellen White, dann sagt sie, die Mehrheit der Gemeinde heute, die Mehrheit wird uns verlassen. Aber die Reihen werden aufgefüllt werden von denen, die draußen kommen. Gott muss also einiges noch tun, auch heute tun. Und wir merken schon, auch in der Gemeinde, in vielen Familien spielt der Sabbat oft nicht mehr die Rolle, die er eigentlich spielen sollte. Macht sich kaum mehr Gedanken. Nicht nur beim Reisen, auch in anderen Dingen. Man geht zum Essen, gar kein Problem mehr. Und die Frage ist, wie will Gott das regeln? Eines ist sicher, der Sabbat ist eine wichtige Situation, eine wichtige Angelegenheit. Aber er ist nie die Voraussetzung, gerettet zu werden. Was sagt Johannes, der Lieblingsjünger Jesu? Den Text kennt ihr wahrscheinlich auch gut, in Johannes 14, Vers 15. Da sagt Johannes im Auftrag Jesu, er sagt, liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Sagt ihr nicht, liebet ihr mich, dann müsst ihr die Gebote halten, sondern ihr werdet es tun. Es ist die Folge davon. Und ich denke, mit dem Sabbat ist es nicht anderes. Der Sabbat ist was ganz Wichtiges, weil wir im Sabbat etwas erkennen und erleben dürfen, was wir an keinem anderen Zeitpunkt, einem ganz anderen Tag der Woche erleben können. Wir beten am Sabbat in erster Linie den Schöpfer an. Das ist ja auch in den 10 Geboten so, nicht wahr? Wir sollen den Schöpfer anbeten, ob das nun in den 10 Geboten steht, in 2. Mose 20, oder ob das in der dreifachen Engelsbotschaft zu finden ist, betet an, der gemacht hat, Himmel und Erde und das Meer und das Wasserbrunnen, ist das Gleiche. Gott möchte gerne von seinen Geschöpfen angebetet werden. Der Sabbat spielt hier eine ganz große Rolle, nicht wahr? Wenn wir überlegen, wenn der Sabbat immer gehalten worden wäre von den Menschen, gäbe es heute keine Evolutionstheorie. Würden die Menschen immer an den Schöpfer erinnert. Aber weil das vergessen worden ist, deshalb hat diese Theorie natürlich großen Zuschuss bekommen, nicht? Und ist natürlich auch etwas, was die Bibel sagt im Hesekiel Kapitel 20, Vers 20. Und dieser Text ist auch ein bekannter Text aus dem Munde des Hesekiels. Hesekiel 20, Vers 20, wo Hesekiel über den Sabbat spricht. Und er sagt hier im 20. Kapitel, macht es eigentlich zweimal, im Vers 12 und im Vers 20. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, sagt Gott, zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Und im Vers 20 steht dann, und meine Sabbate soll dir heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Also scheint hat der Sabbat schon eine wichtige Bedeutung, damit wir den richtigen Gott anbeten, damit wir verstehen, was es bedeutet, den Schöpfergott zu ehren. Und ich denke, es ist wichtig, immer uns bewusst zu werden, wenn wir den wahren Gott anbeten, werden uns auch seine Gebote wichtig werden. Ich nehme meist einen Vergleich hier für mich, um das besser zu verstehen. Wenn jemand gesund sein will, dann muss er essen, oder? Man kann das schon mal aushalten für ein paar Tage, aber dann wird es doch kritisch. Also wenn jemand gesund sein will, muss er essen. Aber nicht jeder, der isst, ist gesund. Also wir können das nicht umdrehen. Jemand, der Gott von Herzen nachfolgt und durch das Wort der Heiligen Schrift seinen Willen tun will, der wird auch den Sabbat halten. Der wird darauf kommen. Aber nicht jeder, der Sabbat hält, ist unbedingt gerettet. Verstehen wir das? Das ist eine Folge und nicht eine Voraussetzung. Wir merken, Gott musste dem Volk einiges wieder ins Gedächtnis rufen. 400 Jahre in der Gefangenschaft hat viel bewirkt. Viel ist vergessen worden. Und das ist unheimlich schnell, wenn sowas Vergessenheit gerät. Ich bin vor einigen Jahren einmal in Magdeburg gewesen. Es war eine G-Konferenz, ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, bin nach Magdeburg gefahren und habe junge Leute angesprochen, auf der Straße. Mit dieser Karte, die kennt ihr auch, nimm Jesus, ja? Ich habe junge Leute angesprochen, die auf der Straße waren, habe ihnen die Karte gegeben, habe gesagt, wisst ihr, was das ist oder weißt du, was das ist? Und es war für mich schon sehr erstaunlich. Keiner, kein einziger konnte mit dem Namen Jesus irgendwas anfangen. Wusste nicht, was zum Essen oder zum Urlaubsort, keiner. 40 Jahre Kommunismus, ja? Das war 400 Jahre, wo die Leute in der Gefangenschaft waren. Sie haben vieles vergessen. Sie wussten vieles nicht mehr und Gott musste etwas tun, nicht wahr? Er musste etwas tun. Und ihr wisst schon, was er getan hat. Um dem Volk bewusst zu machen, er möchte sein Volk ja heiligen. Das haben wir gerade gelesen. Der Sabbat ist ein Tag da, um zu heiligen. Was hat er gemacht? Er hat das Manna-Wunder den Leuten vor Augen gestellt. Das heißt, da ist Brot vom Himmel gefallen. Wir kennen die Geschichte. 6-mal in der Woche ist das Brot gefallen. Nur nicht am Sabbat. Und sie mussten hinausgehen und mussten das Brot, das Manna, Manhu heißt das eigentlich, was ist das? Haben sie gesammelt. Wenn sie in der Woche mehr gesammelt haben, da gab es bestimmt eine ganze Menge, die gehörten zum Stamm Nimm, die haben aber ein bisschen mehr gesammelt, das könnte ja nicht mehr sein. Das ist alles wurmig geworden. Aber wenn sie am Freitag doppelt gesammelt haben, war es am Sabbat gut. Ist euch bekannt, dass das Manna heute auch noch fällt? Es gibt einen Ort in Angola, in einer Missionsstation, wo das Manna fällt. Die Kinder haben das entdeckt. Ich habe Bilder gesehen. Frank Hasel sagt euch was, ja? Er war dort. Ich habe Bilder von ihm bekommen. Schaut genauso aus, schmeckt so wie damals. Es fällt nicht immer so regelmäßig, aber es fällt noch. Es ist interessant. Gott kann sein Volk ernähren. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott sein Volk nicht ernähren kann, ganz gleich was ist. Wie damals, auch heute. Aber es ist interessant, Gott hat dieses Wunder getan. Und nicht nur einmal. Uns ist bewusst, wie lange er es getan hat. Er hat es getan, so lange, wo sie ausgezogen sind. Sie hatten noch ein bisschen was an Brotzeit dabei, ja. Aber es war bald aufgebraucht. Die Leute heute, wenn man so Bücher liest über das Manna, da schreiben ja interessante Dinge. Die sagen, das waren die Früchte der Bäume, die man in der Wüste findet. Gut, es gibt dort Bäume in der Wüste, das ist halt nicht nur Sandwüste. Die tragen auch einmal Früchte, kann man auch essen. Aber für ungefähr 2 bis 3 Millionen Menschen ist das ein bisschen sehr wenig. Die Bäume sind nicht so viele, die da stehen. Und dann hast du es einmal gegessen, dann ist vorbei. Dann müssen wir ganz sicher warten. Jetzt hat man eine neue Theorie entwickelt. Das wären die Läuse, die sie gesammelt haben. Aber es wären wenigstens sabbathaltende Läuse gewesen. Also ich glaube auch nicht, dass es Läuse waren. Ich denke, dass es das ist, dieses Brot, das Gott geschickt hat. Überlegt mal, sie haben das Manna bekommen, wo sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und es ist die ganze Zeit, obwohl sie eigentlich nur 40 Tage hätten brauchen können, haben sie 40 Jahre in der Wüste aushalten müssen, weil sie ungläubig gewesen sind. Und Gott hat das Manna jeden Tag bis auf den Sabbat fallen lassen. Wenn wir das überlegen, wenn wir ein Jahr mit 50 Wochen rechnen, dann kann man besser rechnen, 50 mal 40, das heißt über 2000 Wunder. Wahnsinn, nicht wahr? Über 2000 Wunder, um den Menschen bewusst zu machen, was der Ruhetag Gottes ist. Gott hat viel mehr Geduld, als wir uns das vorstellen. Wir hätten wahrscheinlich nicht so viel Geduld, so lange auszuhalten, um das deutlich zu machen, nicht wahr? Es ist immer eine Gefahr, wenn der Sabbat zum Formalismus wird. Versteht ihr? Wenn man etwas tut, nur weil es halt Form ist, weil es halt gemacht wird. Sabbat sollte eigentlich etwas sein, eine frohe Zeit, wo ich Gott wieder neu erleben darf, wo ich erfahren darf, dass der Sabbat mir etwas Besonderes ist, weil ich die Gemeinschaft mit Gott erleben darf, nicht wahr? Ich meine, die Juden damals haben ja eine ganze Reihe von Gesetzen gemacht, um den Sabbat, muss man sagen, pingelig zu halten, ja? Wenn man zum Beispiel Hühner gehabt hat, man weiß, es gibt über 600 Gesetze zusätzlich noch dazu, wenn man Hühner gehabt hat, dann hat man bei den frommen Juden damals die Hühner am Freitag verkauft, damit der Sabbat keine Arbeit geschieht und am Sonntag wieder eingekauft. Ja? Man kann natürlich sich selbst in die Tasche lügen, wie Sabbat eine schöne Zeit werden kann. Und ich möchte euch bitten, mit mir den Jesaja aufzuschlagen. Wir haben heute in der Lektion auch darüber kurz gesprochen. Jesaja Kapitel 58. Jesaja Kapitel 58, und da stehen diese sehr einprägsamen und interessanten Worte in den Versen 11 oder 13 und 14. Jesaja 58, Vers 13 und 14. Ich lese die Worte nochmal. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen der Erde gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Mund, Herrn Mund hat's geredet. Schon ein interessantes Wort, was hier steht. Gott sagt hier, hör auf, das zu tun, was du sonst tust, was dir Lust, was dir Freude bereitet. Und wenn du das aufhörst, was dir Freude bereitet, dann wird das Sabbat deine Lust werden. Das ist schwer zu verstehen. Das ist so schwierig, wie ich das früher auch schlecht verstanden habe, wenn meine Eltern zu mir gesagt haben, das, was ich jetzt tue, tut mir mehr weh als dir. Also das ist schon eine Herausforderung, nicht wahr? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, was hier steht. Gott möchte gerne, dass wir lernen, dass der Sabbat keine Qual wird, sondern eine Freude wird. Natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen, ist keine Frage. Ein Rabbi ging einmal, oder ein Jude ging einmal zum Rabbi, zu seinem Lehrer, und er sagte zu ihm, Rabbi, was soll ich tun? Mein Ochse ist mir in den Brunnen gefallen am Sabbat. Und der Rabbi überlegt, und er sagt, ja, dann hole deinen Ochsen raus aus dem Brunnen. In der nächsten Woche kommt er wieder und sagte, Rabbi, mein Ochse ist mir schon wieder am Sabbat in den Brunnen gefallen, was soll ich tun? Da sagt er, du musst ihn rausholen, geht nicht anders. Ja, sagt er, aber wenn der mir jetzt jede Woche am Sabbat in den Brunnen fällt, dann überlegt der Rabbi und sagt, du, dann ist es besser, du verkaufst deinen Ochsen und kaufst einen neuen. Denke, es gibt manche Dinge, die anfallen, die notwendig sind, des Lebens, muss gemacht werden, muss jemand helfen, wenn er in Schwierigkeiten ist, das ist nicht die Frage. Aber es soll nicht die Regel werden, nicht? Was meint Gott denn mit dem Sabbat? Wie heilig ist er denn? Wir kennen die Geschichte, die damals war, dass einer zum Holzsammeln gegangen ist am Sabbat, nicht wahr? Und Gott hat da sehr, sehr eingegriffen, sehr massiv eingegriffen. Wenn jeder, der sowas gemacht hätte, Holzsammeln nur als Modell, ja, den Sabbat übertreten hätte und dadurch sofort getötet worden wäre, ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns noch im Haus, im Saal sitzen würde. Versteht ihr? Gott hat manchmal solche Exempel statuiert, wie bei Ananias und Sapphira. Wenn jeder, der betrogen hätte, sofort umgefallen wäre, tot, dann wäre wahrscheinlich keiner mehr da. Aber Gott zeigt uns, wie ernst er es meint, nicht wahr? Man kann nicht einfach etwas umschmeißen. Und den meisten ist es auch klar, dass der Sabbat immer eigentlich Bedeutung hat, auch innerhalb der Kirchen. Wenn ich denke an das Streitgespräch von Dr. Eck, sagt euch wahrscheinlich was, ja, das war der Gegenspieler, kann man sagen, zu Luther, Leipzig, dieses Streitgespräch. Und Dr. Eck sagte, Martin Luther, wenn Sie den Sabbat, wenn Sie nach der Bibel gehen wollen, dann müssten Sie eigentlich den Sabbat halten. Ja, also es ist nicht unbekannt. Und ich denke, das soll uns auch bewusst werden. Warum ist Sabbat halten so wichtig, das Sabbatgebot so wichtig, gerade in der Endzeit? Warum ist das so ausführlich beschrieben? Nun, ich denke, wenn wir in die Prophetie hineinschauen, dann verstehen wir warum. Die ganze Auseinandersetzung, die wir finden in Offenbarung Kapitel 13, zeigt uns, dass das eine sehr spannende Zeit wird. Offenbarung 13 spricht ja etwas von diesen Mächten, die da sind, die gegen Gott streiten, die von Satan, den großen Rebellen, angeführt werden. Nicht? Da gibt es das erste Tier und das zweite Tier. Und dann steht da ganz zum Schluss ja auch eine ganz spannende Angelegenheit. Da steht nämlich, Vers 16. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen, die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also es scheint hier eine sehr spannende Angelegenheit zu werden, eine sehr spannende Zeit zu werden, wo jemand ein Siegel bekommt an der Hand oder an der Stirn. Und wenn er dieses Siegel nicht hat, kann er weder kaufen noch verkaufen. Wie sich das genau auswirken wird, wie das genau stattfinden wird, da wird uns noch zu wenig darüber gesagt, aber wir können uns heute schon vorstellen, dass das schneller gehen kann, als möglich ist. Aber wir merken schon, dieser Hinweis, dass dieses Siegel an der Stirn ist, an der Stirn oder an der Hand. Gott gibt ja auch so ein Merkzeichen an der Stirn und an der Hand. Wir finden das im Mosebuch, dass er damals den Auftrag gegeben hat, die 10 Gebote in ein kleines Kästchen zu schreiben, und das sollte an die Stirn und an die Hand, auf die Hand gelegt werden, beziehungsweise gebunden werden. Und wenn ihr heute nach Israel geht und orthodoxe Juden trefft, dann haben sie so ein kleines Kästchen entweder an der Stirn oder an der Hand. Das ist interessant. Das kommt von dem Gebot Gottes her. Das heißt, das Gebot, die 10 Gebote sollten dem Menschen immer präsent sein. Und dass etwas an der Stirn und an der Hand sein sollte, hat er damit zu tun, dass ich so denke oder so handle. Hier, der Gegenspieler sagt, die werden ein Zeichen bekommen an der Stirn oder an der Hand. Das heißt, du kannst wohl richtig denken und falsch handeln. Ist genauso schlimm, als wenn du richtig handeln und falsch denkst. Es muss beides zusammenfallen. Und das wird uns hier ganz deutlich gemacht, nicht wahr? Da werden einschneidende Elemente sein, wenn wir darüber nachdenken, wie kann so etwas passieren. Es werden einschneidende Elemente sein, die Menschen nochmal darauf aufmerksam machen, dass Gott zum Zuge kommt. Das war schon damals so, als die Adventbewegung ins Leben gerufen worden ist. Da gab es Zeichen an Sonne, Mond, Sterne, oder? Matthäus Kapitel 24 steht das. Und wir wissen, dass es eine große Sonnenfinsternis gegeben hat, ein Mondfinsternis und die Sterne fielen vom Himmel. Und die ganzen Leute dachten damals, jetzt kommt Jesus, weil es heißt, und danach werden sie sehen, dass Menschensohn in Wolken des Himmels kommen. Aber diese Elemente werden nochmal sein. Offenbarung Kapitel 6 sagt uns das. Gleichen Elemente werden nochmal sein, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und da wird Gewaltiges sein. Keiner wird das verschlafen können. Er wird es bewusst werden. Da sind gewaltige Dinge kommen. Denke, wenn wir das mit dem Sabbat in Berührung bringen, in Verbindung bringen, dann merken wir, der Sabbat scheint in dieser Zeit eine besondere Rolle zu spielen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, 1888 gab es einen Moment, wo gesetzlich in den USA der Sonntag durchgedrückt werden sollte. 1888. Es ist damals verhindert worden, dass damals die Generalkonferenz der Adventgemeinde einen ihrer fähigsten Leute, A.T. Jones, geschickt hat, und er hat vor dem Kongress eine Rede gehalten. Und aufgrund dieser Rede hat man damals die Entscheidung ausgesetzt. Das war schon eine interessante Sache in Bezug auf die Sonntagsheiligung. Aber es scheint, dass diese Elemente, dieser Gedanke noch nicht vom Tisch ist. Und wenn wir im Augenblick so ein wenig in die Landschaft hineinschauen, in der wir sind, dann merken wir, dass an dieser Schraube Sonntagsheiligung im Augenblick sehr stark gedreht wird. Der Sonntag als arbeitsfreier Tag. Da ist vor kurzem eine ganz große Diskussion gelaufen. Man konnte es ja über Internet mitverfolgen. Ich habe es mir angeschaut. Es waren interessante Beiträge dabei. Der Sonntag als freie Zeit. Und man merkt, man möchte da etwas tun. Man möchte in diese Richtung neu denken. Und wir wissen nicht, wie das funktionieren soll im Augenblick. Da gibt es ja eine ganze Reihe Leute, die denen nicht so zugehörig sind und denen zustimmen will werden. Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht ganz reif dazu. Da wird Druck ausgeübt werden, ob das kommen wird. Dass der Sonntag eine besondere Zeit sein wird, die weltweit eine Bedeutung haben wird. Wir können uns das heute schon vorstellen, dass da manche Dinge ablaufen werden, die wir uns bis dato nicht haben vorstellen können. Wir hätten uns vor einem Jahr auch nicht vorstellen können, dass die ganze Welt innerhalb von 14 Tagen Quarantäne ist. Haben wir uns nicht vorstellen können. Heute sehen wir das, ja. Wir sehen alle mit Masken, dass da einiges im Busch ist. Und wir merken, das sind manche Dinge, die sind so schwierig, dass wir sie gar nicht in den Griff bekommen. Und im Augenblick scheint die dritte Welle gerade anzurollen. Und die Frage ist, wie soll das geklärt werden, nicht wahr? Wir merken, es sind Probleme über Probleme, die wir heute kaum mehr lösen können. Nicht nur, dass wir Schwierigkeiten haben, uns frei zu bewegen. Wenn wir darüber nachdenken, wie viel Schulden wir gemacht haben, die Welt, die Staaten, das ist undenkbar. Das kann man überhaupt nicht nachzählen. Wer soll diese Last überhaupt jemand nochmal abbezahlen können? Und wir merken schon, wir sitzen fast auf dem Pulverfass. Was wird passieren? Und die Frage ist, es werden Schwierigkeiten kommen, mehr als wir denken. Und dann kommt noch eine Sache, über die man heute kaum mehr redet, die aber vor der Corona-Krise sehr oft auf dem Tablett war. Die ganze Frage des Klimawandels, nicht wahr? Der ja trotzdem noch da ist. Wir merken, da passiert im Augenblick so viel. Die Pole schmelzen ab, es gibt fast keine Gletscher mehr in den Alpen. Das sind so viele Dinge. Jetzt habe ich gerade vor kurzem einen Bericht gehört bei Terra X, dass der Golfstrom, wenn das abschmilzt, plötzlich kaputt geht, dann stirbt das ganze Leben im Meer. Versteht? Es sind so viele Probleme, die wir nicht mehr in den Griff bekommen. Wir kriegen es nicht mehr in den Griff. Wenn wir die Dinge anschauen, die wir in der Bibel sehen von den letzten Plagen, wo ich heute Vormittag schon gesprochen habe, die in der Offenbarung auch stehen, da schaut es sehr interessant aus, was da kommt. Ein Drittel der Fische stirbt, ein Drittel der Menschen. Das sind viele Dinge, die wir im Augenblick noch nicht so greifen können. Was wird das wirklich in der Realität ausschauen? Aber es könnte sein, dass das eine ganz herausfordernde Zeit wird. Und wisst ihr, scheinbar geht es in die Richtung, und wir merken schon, der heutige Papst hat ein großes Interesse daran, mit den Größen dieser Welt, mit den Finanzleuten dieser Welt, mit den Mächtigen dieser Welt zu reden. Was kann man machen? Welche Möglichkeiten bestehen, nicht wahr? Und wenn da plötzlich Dinge passieren, die in unserer Umwelt passieren, die keiner mehr so in den richtigen Griff bekommt, der Gedanke, dass man sagt, die Welt braucht eine Schnaufpause, um sich wieder erholen zu können. Und diese Schnaufpause wäre gut, wenn man jede Woche so eine Schnaufpause hätte, wo einmal in der Woche alles stillsteht, alles ruhig ist. Wir haben zum Beispiel durch die Corona-Krise unsere Klimaziele in Deutschland erreicht, was keiner sonst hätte sich vorstellen können. Nur weil vieles nicht gegangen ist, ja? Wenn so eine Schnaufpause eingebettet wird, dann können wir uns heute schon an den 10 Fingern abzählen, welcher Tag in der Woche als Schnaufpause genommen wird. Da wird nicht mehr religiös diskutiert, sondern das wird anders diskutiert. Es ist eigentlich etwas, was notwendig ist, damit wir überleben können, damit wir nicht vor die Hunde gehen. Und es ist notwendig, ist auch logisch, aber es geht gegen Gottes Gesetz. Wie wirst du dich verhalten? Wirst du dann sagen, es ist notwendiges Übel, ist ja auch für meinen Mitmenschen wichtig, dass die leben können? Oder bist du bereit, den Tag Gottes trotzdem an die erste Stelle zu setzen? Ich meine, man macht das ja, oder wir haben schon ein Exemplar oder beziehungsweise exemplarische miterlebt. Da gab es diese Krise in Griechenland, in Zypern, ja? Und man hat dann gesagt, okay, es ist notwendig, ihr bekommt Zuschuss, ihr bekommt Gelder, aber es ist notwendig, ihr müsst 6 Tage in der Woche arbeiten und keine über 8 Stunden, sodass alle Arbeit haben. Und der Tag, der vorbereitet worden ist dafür, war natürlich der Sonntag, der frei ist. Und keiner kann sich ausnehmen, versteht ihr? Also es sind schon Dinge da, die sind sehr interessant. Wie wird das alles gehen? Wie werden wir die Dinge in den Griff bekommen? Welche Entscheidungen werden wir treffen? Und ich denke, es ist klar, dass die Dinge, die wir in der Offenbarung finden, nicht mehr allzu weit weg sind. Plötzlich kommen die sehr in unsere Nähe, was man sich kaum vorher vorstellen hätte können, ist heute in greifbare Nähe gekommen. Wenn wir die Aussagen von Ellen White noch mit hineinziehen, dann merken wir, dass Gott durch ihre Aussagen uns vieles sagen kann und möchte, damit wir die Dinge, die heute um uns herum passieren, besser verstehen können. Wenn wir dem zustimmen, was die Welt sagt, dann haben wir keine Probleme. Aber wenn du dem nicht zustimmst und sagst, ich möchte gerne der Bibel treu sein, ich möchte gerne dem Wort Gottes treu sein, ich möchte Gott treu sein, dann bist du plötzlich ein Rebell geworden. Dann bist du plötzlich ein Feind des Staates geworden. Dann bist du jemand, der nicht bereit ist, Menschenliebe zu praktizieren. Dann bist du ein Feind geworden der ganzen Gesellschaft. Versteht ihr? Können wir verstehen, wenn Jesus uns in den Evangelien sagt, diese Entscheidung für oder gegen Gott, für oder gegen seine Gebote, die geht hinein bis in die Familie. Den Mann gegen die Frau, die Kinder gegen die Eltern, das geht hinein bis in die letzte Phase. Und wir merken schon, da werden wir alle gefordert werden und letzten Endes stehen wir alle alleine vor Gott. Ich kann nicht für den anderen glauben, ich kann nicht für meine Eltern glauben oder für meine Kinder glauben, nicht für die Frau oder für die, versteht ihr? Jeder ist selber gefordert, diese Entscheidung zu treffen. Und ich denke, das ist wichtig. Gott möchte, dass wir standhaft sind, dass wir standhaft bleiben, dass wir uns bewusst werden, dass der Sabbat ein ganz wichtiges Element ist, um heranreifen zu können. Und es ist gut so, weil der Sabbat so etwas Besonderes ist, wo wir die Nähe Gottes und seine Macht in besonderer Weise verspüren. Ich möchte das mal mit einem Beispiel deutlich machen. Ich hatte viele Freizeiten durchgeführt, Kinderfreizeiten. Und so Kinderfreizeiten, die sind immer sehr spannend. Da ist geballte Kraft auf engstem Raum. Da waren oft so 100, 150 Kinder zusammen. Natürlich war ich da nicht alleine, waren viele zusammen. Und wir haben uns immer Gedanken gemacht, wie kann man den Sabbat so gestalten, dass er nicht ganz so turbulent ist. Und dann sind wir damals auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir werden am Freitag einen Sporttag einlegen. Ja, das war so eine Idee. Und wenn die Kinder dann so richtig ausgepowert sind, dann sind sie vielleicht am Sabbat ein bisschen ruhiger. Das war die Theorie. Praxis hat nicht geklappt. Weil Kinder sind nach 2 Sekunden schon wieder fit, auch wenn sie vorher ausgepowert sind. Aber wir haben den Sporttag eingelegt. Und dann haben wir verschiedene Sportarten angeboten. Und das, was den Kindern am meisten Freude gemacht hat, war Tauziehen. Kennt ihr Tauziehen? Hat ihnen unheimlich Freude gemacht. Das war spannend. Jedes Zimmer gegen ein anderes Zimmer. Es gab natürlich kleine und größere Zimmer. Da waren einige mehr Leute dabei, Kinder dabei, anderen weniger. Und da war einer dabei, das war damals der große Daniel. Der war so 2 Köpfe größer als die anderen. Und der war sehr geschäftstüchtig in seinem Alter. Weil dort, wo der gezogen hat, waren immer die Sieger, versteht ihr? Und der hat zu den anderen gesagt, die Zimmer, die nicht so groß waren, versteht ihr, ihr könnt mich mieten. Es kostet euch ein bisschen was. Aber ihr könnt mich mieten und dann ziehe ich bei euch. Und dann war er natürlich derjenige, der am öftersten gemietet worden ist, ist schon klar, nicht? Und dann kam wieder der Freitag, kam Tauziehen. Und plötzlich kam die Truppe dran, wo eigentlich der große Daniel sich eingemietet hatte. Oder wo er gemietet wurde, so muss ich sagen. Und plötzlich stellten sie fest, der Daniel ist nicht da. Das war ein Gejammer bei der Gruppe. Die haben doch geschimpft wie Rohrspatzen. Jeder hat den anderen beschuldigt. Du hättest ihm sagen müssen. Der andere sagt, nein, du hättest ihm sagen müssen. Es war eine Katastrophe. Und dann haben sie gezogen. Hier war ein Häuflein Elend, die noch praktisch die letzten Sekunden des Überlebens gefristet haben. Und auf der anderen Seite war eine kräftige Truppe. Und als sie schon fast verloren hatten, da hörten sie plötzlich die Stimme aus dem Wald des Daniel. Ich komme, der hat es doch glatt verschwitzt. Und als er dann sich dessen bewusst geworden ist, hat er alles in Bewegung gesetzt, ist gelaufen, wie so schnell er konnte, und hat geschrien, ich komme. Aber interessant, in dem Moment, wo sie die Stimme gehört haben des Daniel, ich komme, wurde aus diesen verzweifelten Häufchen eine Gruppe, ein Team. Und das Seil hat sich ab diesem Moment in die andere Richtung bewegt. Und als der Daniel gekommen ist, hat die andere Gruppe bloß noch quer über den Platz gezogen. Wisst ihr, der Sabbat ist der Tag, wo wir wieder neu uns justieren können. Wenn etwas wie eine Niederlage ausschaut, wenn etwas ausschaut, als ob es verloren ist, in seiner Regie wird es zum Sieg. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass der Sabbat ohne ihn oder mit ihm zu einem Fiasko wird. Er ist derjenige, der ihn uns gegeben hat, damit wir uns wieder neu orientieren. Dass wir uns neue Hilfen bekommen, dass wir merken, wir haben einen Tag, den wir mit ihm feiern dürfen. Einen Tag, der uns wieder neu mobilisiert, neue Freude schenkt. So wie der Jesaja das sagt, es wird eine Lust sein, mit unserem Herrn diesen Sabbat zu gestalten. Und ich freue mich, dass wir jetzt, wo wir noch in der Vorbereitung sind der Dinge, die da kommen, und die werden bald kommen, dass wir uns dessen wieder erinnern, dass Gott wie damals das Volk durch den Sabbat zusammengeschweißt hat, er auch heute ein Volk hat oder ein Volk sich zubereiten wird und zusammenschweißen wird, die durch den Sabbat eine neue Erfahrung mit ihm machen werden. Gott segne uns, wenn der Sabbat wieder etwas Besonderes wird, in deinem und in meinem Leben. Amen.